Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Endlich wieder vormittags Podcasts aufnehmen, denn Snooker ist in Europa angekommen. Nach dem relativ langen chinesischen Leck mit drei tollen Turnieren, die wir gesehen haben, sind wir jetzt wieder in Europa, in England, genauer gesagt in Cheltenham bei den British Open. Da war gestern der erste Tag mit den Held-Over-Matches und über die werden wir sprechen, denn es gab auch schon wieder ein paar Aufreger, wie das ganze Turnier läuft, was es so besonders macht. Auch darüber werden wir reden und das tun wir hier bei Total Clearance. Und dazu begrüße ich auch heute wieder Kati Hartinger. Hallöchen, Kati.
Hallo Christian, das ist ja mit dem Shootout das Lieblingsturnier aller derjenigen, die nicht in den Turnierbaum gucken. Ne? Und da habe ich mich ja schon geoutet. Das ist wunderbar, da hast du nichts verpasst. Ja, während alle anderen normalerweise ja schon ihre Predictions machen, oh, was ist das schlimmste Viertel oder sowas. Dieses Turnier ist ein Turnier für die Ahnungslosen. Man kann Runde für Runde genießen. Und gerade in dem Chaos fand ich es jetzt so schade, dass der Flo Nüster sich qualifiziert und dann, naja, gut qualifiziert, dass er dann doch gegen den Kyron Wilson spielt, ne? Also, warum denn dann nicht ganz? Verstehst du, warum denn dann nicht kompletter Flat Draw einfach?
Ja, naja, es ist die Besonderheit der British Open, in die Sean Murphy ja gestern als Titelverteidiger reingegangen ist. Jede Runde wird frei ausgelost. Das heißt, wir hatten auch schon ja durchaus Duelle mit sehr prominentem Inhalt auf beiden Seiten, die wir normalerweise erst etwas später im Turnier dann haben. Unter anderem David Gilbert gegen Mark Williams gab es gestern oder auch Chris Wakeman gegen Luca Brissell, John Higgins gegen Hosmer Fay. Wenn wir alles gleich besprechen. Es wird jede Runde neu ausgelost. Best of Seven wird erstmal gespielt und das bringt natürlich durchaus Potenzial für Überraschungen. Also gehe ich davon aus, dass wir ein Viertelfinale voller Top-16-Spieler haben werden.
Ja, genau, weil das kann nämlich auch immer mal passieren, ja. Und das halt genau das, wenn du, also das ich wollte das nochmal präzisieren, also da machst du den Flat Draw und dann kommt halt sowas raus für den Flo Nüssler. Das sind halt immer die tragischen Sachen. Bei den anderen, die du jetzt aufgezählt hast, ne, da freut man sich, aber dann halt bei manchen auch wieder nicht, wobei er sich super geschlagen hat. Das muss man auch sagen, ne? Das war schon cool. Aber ja, das sind die British Open. Und wie gesagt, lasst uns den Flat Draw genießen und lasst uns die Neuauslosung nach jeder Runde genießen. Weil mir ist das jetzt, mir ist schon wieder zu viel Setzliste. Und ja, wir suchen immer was zum Rummeckern. Ne? Aber also, ne? ich finde es gut, bis auf dieses eine Match. Jetzt halt, das hätte jetzt nicht so rauskommen müssen aus dem Lostopf. Aber das kennen wir auch vom GST-Finale. Ne? Da ist ein bisschen mehr gesetzt, aber da gibt es ja auch diese irrwitzigen Duelle, die uns ja schon in der ersten Runde in Oberhausen erwarten. Kommendes Wochenende, bucht noch schnell euer Hotel, Freunde.
Genau, bucht noch schnell. Und ja, dann lass uns auch mit Cameron Wilson gegen Flo Nüssler anfangen. Wie gesagt, gestern die Heldover-Matches noch und ein Match aus dem Hauptfeld gab es schon, was daran lag, dass der Spielplan nochmal ein bisschen umgelegt wurde, Zhao Shintong und Changbing Yu ein bisschen mehr Pause zu geben nach dem Finale in Wuhan. Das war ja schon am Samstag.
Mir gefällt das nicht.
Tja, gut, kann man drüber streiten, ne? Das Finale fand ja eigentlich auch auf dem Samstag statt schon, also auch da war eigentlich ja genug Zeit, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man reagiert hat, weil auch das war durchaus in den letzten Jahren ja mal ab und an Kritik, warum denn ein Spieler, der Sonntag noch irgendwo sein Finale spielt, Montag, Mittag oder abends schon wieder beim nächsten Turnier ran muss. Aber Cameron Wilson hat es gestern gut gemacht gegen Flo Nüssler, hat jetzt kein überragendes Match hingelegt. Und ja, Flo hat relativ schnell, nämlich schon im ersten Frame, gezeigt bekommen, dass selbst ein hohes Break nicht unbedingt reichen muss.
Ja, das war so eine schöne 51, Christian. Und trotzdem hat er den Frame nicht geholt, weil der Cameron Wilson halt dann so Kyron Wilson Sachen gemacht hat. Wenn man ihn schon zugelost bekommt, dann kriegt man halt auch die volle Packung, ey. Und dann kam der Kyron Wilson auch dann so ein bisschen besser ins Match und hat jetzt aber auch wirklich sich nicht, also beide, ehrlicherweise, der höchste Break im Match war eine 65 und ja, dann gab es eben noch diese drei 50er-Breaks, aber das, auch das 50er-Break von Flo im dritten Frame war doch super schön und dann stand es nur noch 1-2, aber dann ging es halt mit, ja, am Schluss 1-4 aus, aber das macht nichts, er hat einen Frame gewonnen gegen den ehemaligen Weltmeister, er hätte fast einen zweiten Frame gewonnen, eigentlich auch der zweite Frame war auch ein bisschen knapp, ne? Erst ging hinten raus, wurde es dann immer deutlicher für Kyron Wilson, also auch da hat sich der Flo ja eigentlich wieder gut verkauft. Es ist halt so ein bisschen das Problem, ne, dass das jetzt eben, ich will jetzt nicht nochmal mit der Auslosung rumtun, aber das ist halt auch so ein Turnier, wo du mal auf die Art und Weise mit einer guten Auslosung auch richtig Punkte sammeln könntest für die Rangliste. Ja, anders als beim Shootout, ehrlicherweise. Und das hat jetzt halt direkt in der ersten Runde so gar nicht geklappt, aber so ist es halt, wenn du gegen Kyron Wilson spielst, ne? Das wäre so ein cooles Match fürs erste Jahr auf der Tourkarte gewesen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Christian, aber ist jetzt halt das zweite Jahr auf der Tourkarte und da müssen wir schon leider so ein bisschen gucken Richtung Saisonende, ne? Auch wenn es erst September ist. Ja, also in dem Sinn, aber ich meine, wir gucken einfach uns jedes Match an von ihm und genießen es und da gab es einiges zu genießen, unter anderem diese zwei tollen Breaks, von denen eigentlich eben auch zum Frame-Gewinn gereicht hat. Also ich bin stolz auf den Flo. Alles andere sind ja dann auch wieder Sachen, über die wir uns in der Zukunft noch Gedanken machen können.
Das können wir auf jeden Fall. Kyron Wilson, einer derjenigen, ja, die ihrer Favoritenrolle dann gestern tatsächlich auch durchaus angenommen haben und auch gerecht geworden sind. Barry Hawkins gewann parallel 4-0 gegen Deng Haoyu. Wuiza musste ganz schön kämpfen gegen Liu Hongyu. Das war ein interessantes Match. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass Wuiza in seine alte Spirale zurückfällt. Wir sind noch früh in der Saison, aber eine 3-0-Führung muss man nicht mehr unbedingt so knapp machen. Also bitte jetzt nicht wieder in diese, ich verliere die Matches ganz häufig, ganz knapp, kurz vorm Ende noch zurückfallen.
Das stimmt, das war jetzt nicht so weltmeisterlich, wie er sich da verkauft hat, aber es war jetzt auch nicht Luca Brissell-mäßig unweltmeisterlich, von daher, ich bin weiterhin beruhigt, was Wuiza angeht, aber es stimmt schon, das hatte wieder was von gewissen Strecken auch der letzten Saison, wo wir uns alle gefragt haben, wieso hast du dieses Match verloren, das war unnötig, aber in dem Fall hat das eben noch im Entscheidungsframe knapp gewonnen, aber das war dann, ja, zwischendurch haben dann diese Matches doch auch immer wieder zugeschlagen, vor allem am Abend dann noch, wo es auch teilweise richtig knapp oder sogar Niederlagen gab für die Favoriten. Naja, da, also die British Open, die bringen da jetzt echt nochmal auch eine andere Art von Würze rein in die Saison.
Das ist tatsächlich so. Ansonsten hat Julian Boyko noch gespielt, gestern Nachmittag 4-2 gewonnen gegen Sui Shen. Ding Junhui hat mal ein Match gewonnen, 4-1 gegen Anton Kasakov. Und Sean Murphy, Titelverteidiger, sehr souverän gegen Rian Evanson, 4-0. Und den Auftakt der Siege machte David Gilbert mit einem überraschend klaren 4-0 gegen Mark Williams. Und selbst David Gilbert hat jetzt gar nicht so überragend gespielt oder war gar nicht in so überragender Breaklaune, aber bei Mark Williams lief er gestern gar nichts zusammen.
Nee, überhaupt nichts. Ne? Was hat er insgesamt auf der Uhr? 31 Punkte, ja. Zwei Frames auch mit 0 Punkten rausgegangen. Ja. David Gilbert, also komm, wenn der Flo Nüssler den David Gilbert zugelost bekommen hätte. Oh Mann, oder den Mark Williams. Die hätte der gestern beide geschlagen, aber nein, das musste der Kyron Wilson sein. Ja, also David Gilbert, insgesamt natürlich schon beeindruckend, wie der sich aus einem Formtief, das seinesgleichen sucht, gerade rausarbeitet. Das ist schon richtig, richtig cool. Was mit Mark Williams los ist, ich glaube, wir machen es wie er und hinterfragen das jetzt gar nicht groß.
Genau. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass jede Runde hier frei ausgelost wird. David Gilbert ist quasi die Personifizierung von Losglück, denn nachdem man ihm Mark Williams direkt in der ersten Runde vorgesetzt hat, bekommt er in der zweiten Runde dann Sean Murphy. Also herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Das letzte Match gestern Nachmittag gewann dann Ersatzspieler Marco O'Joycevan gegen Mateusz Baranowski mit 4-1. Mark Joyce ja dabei, weil Ronnie O'Sullivan abgesagt hat, falls ihr diesen unfassbar ungelenken Witz gerade jetzt nicht verstanden habt. Und dann ging es in den Abend und da gab es dann ein bisschen Gesprächsbedarf. Denn Judd Trump hat mit 4-2 gegen Dylan Emery gewonnen. Das ist jetzt noch nicht so die überragende Nachricht. Er hat, das ist vielleicht eine Nachricht, nach 0-2 Rückstand gegen Dylan Emery gewonnen, der mit 2 Centuries sowas von furios dieses Match begonnen hat. Es war insgesamt ein sehr unterhaltsames Duell, aber auch ein Duell, in dem man dann eine Viertelstunde den Schiedsrichtern zugeschaut hat und nicht den Spielern.
Ja, das ist ja das Schöne im Snooker, dass wir generell sehr wenig Schiedsrichter-Drama haben. Tendenziell reden wir am meisten über SchiedsrichterInnen, wenn da geheiratet wird oder wenn wieder jemand das WM-Finale bekommt und wir uns mega freuen. Also wir haben ja den absoluten Luxus, so tolle SchiedsrichterInnen zu haben im Snooker. Jetzt in den letzten Monaten gab es ja doch mal die eine oder andere Situation, wo man sich gefragt hat, das ist nicht so gut gelaufen, was ist da los? Ne? Da kommen einem so ein paar Sachen in Erinnerung, auch aus dem Crucible, wo Sachen nicht optimal gelaufen sind oder zumindest für größeren Gesprächsbedarf gesorgt haben. Jetzt gestern kann man eigentlich gar nicht unbedingt sagen, dass was nicht optimal gelaufen wäre, weil da waren zwei absolute Profis natürlich auch am Werk mit Politina Velichkova und Terry Camilleri als Marker. Und doch ist einfach eine Situation passiert, die ein bisschen ungeschickt ist für den Snookersport, ne? Weil es gehört zur Natur der Sache, dass wenn ein Miss passiert, Bälle wieder neu aufgesetzt werden müssen. Und leider kann das dann auch passieren, dass das sehr komplex ist und länger dauert. Und genau das hatte halt den Dylan Emery erwischt, der an die roten Rand spielen wollte und dann war es Pink, die er getroffen hat. Ach, naja. Und dann hat sich einiges bewegt. Man kann es sich ungefähr vorstellen, wenn man Snookertisch vor Augen hat. Und das musste dann sehr, sehr mühsam zurückgebaut werden, was echt lange gedauert hat. Wie es halt ist, wenn sich viele Bälle bewegen, natürlich. Und dann ist ihm das halt nochmal passiert. Und dann musste wieder zurückgebaut werden. Und das halt dann wirklich die Höchststrafe. Also ich meine, da hat ja keiner Lust drauf. Weder die Schiedsrichterin, noch der Marker, noch die Spieler. Das ist nicht toll, ne? Aber gleichzeitig, was hätte man machen sollen? Sagen, ja, sorry, da gebe ich jetzt keinen Mist. Das lassen wir, sind wir zu faul dafür. Nee. Und es dauert dann halt so lange, wie es dauert, ne? Die müssen da rumdirigieren und so weiter. Wir erinnern uns an die Diskussion über die Position des Markers, im Crucible nach diesem Umbau mit den neuen Sitzen. Und da haben wir auch gesagt, oh Gott, was ist, wenn da sowas passiert? Jetzt, wo der Marker so weit weg sitzt. Jetzt bei den British Open, da haben wir gesehen, wie schnell so eine Situation auch passiert ist und wie langatmig das sein kann, ohne, wie gesagt, dass wir jetzt irgendeinem von den beiden einen Vorwurf machen würden.
Nee, also wem will man da einen Vorwurf machen? Also es ist halt einfach, man könnte tatsächlich...
Dylan Emery, ne? Der hätte ja mal treffen können, Freunde.
Also ja, das, wirklich, das zwei vielleicht. Centuries. Ja, das vielleicht, ne? Dann kann man auch schon ruhig mal fragen, hat er wirklich nach all seinen Möglichkeiten alles getan? Nee, hat er nicht, deswegen musste sie ja einen Mist geben. So, also, Herr Emery. Aber man kann natürlich auch durchaus das Argument bringen, dass, warum geht es denn bei den Turnieren in China? Ne? Warum gibt es die Technik nicht? Warum werden die Kameras nicht genutzt, die es ja offensichtlich gibt? Und ja, da ist man dann halt wieder so ein bisschen mit dem Argument, was man ja durchaus auch auf andere Lebensbereiche anwenden kann, ne? In manchen Sachen ist China eben dann doch ein Tick weiter als Europa, was so gerade neueste Technologien und Ausbau angeht. Und die Investoren sind halt einfach da. Und die Sponsoren vor allem auch, ne? Und genau. Das macht dann schon einen Unterschied, ob du ein Turnier hier wirklich finanzieren musst, sodass es sich, wenn auch nur halbwegs rentiert, wir erinnern an das German Masters, was es, wenn es rein nach finanziellen Gesichtspunkten geht, nicht mehr geben würde. Das German Masters hat das Tempodrom. Und dem Tempodrom verdankt es, dass es das Turnier noch gibt. Denn die ersten Jahre war das eine negative Nummer. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Klar gebe ich da Trump recht, wenn er sagt, sowas darf es eigentlich 2026 nicht mehr geben in einem Profisport. Da können wir mit dem Live-Scoring etc. dann weitermachen. Aber es ist halt so, ne? Das Geld ist das regierende Thema und bei den Turnieren in China ist es eben da und in Europa vielleicht dann eben phasenweise nicht.
Ich glaube, man macht sich als Fan wirklich keinen Begriff, wie teuer diese Technologie ist. Die ist super cool. Und wir hatten ja auch schon im Crucible, ne, das Hawkeye und alles. Und dann kannst du das auf einen Millimeter hin tun und dann wird alles schön grün und dann ist alles wunderbar. Aber es ist halt unfassbar teuer. Und also ehrlicherweise, ich würde vor dem Geld auch lieber die Preisgelder für die ersten Runden erhöhen, zum Beispiel. oder mal das garantierte Grundgehalt der SpielerInnen auf die Inflation anpassen. Also das sind Sachen, die ich vielleicht mit dem Geld machen würde. Anstatt da jetzt dieses Geld rauszuhauen für die Technologie, gegeben, dass wir keinen Supersponsor haben, der das halt mal schnell übernimmt. Ja, es sind wirklich Summen, man macht sich keinen Begriff, was für diese Technologie gezahlt werden muss. Die Frage ist halt, warum gibt's keine Low-Tech, aber trotzdem bessere Alternative? Und das halt genau das, was wir beim Live-Scoring auch als Diskussion immer haben. Also vielleicht wird's nie bunt mit Glitzer und perfekt modern und mit allen Schikanen, aber vielleicht, also man hat halt das Gefühl, dass ein motivierter Dude oder eine motivierte Lady da ein bisschen was drehen könnten, um aus dem, was man hat, was Besseres zu machen. Oder? Also und das passiert halt nicht. Und ich glaube, da wäre ein bisschen Mühe angebracht. Ich glaube, das ist alles, was wir sehen wollen, dass da jetzt die Diskussion auch geführt wird. Gleichzeitig, es war eine total absurde Situation, genauso wie man keine Shotclock braucht, wenn der Mark Selby mal irgendwie ein totales Blackout hat und mal 6 Minuten für einen relativ einfachen Stoß braucht. Ja, wie oft ist das dem passiert in seiner Karriere? Einmal. Ja, also wirklich kein Grund. Oder wenn mal einer 2-mal im Match auf die Toilette muss, brauchen wir auch keine Toilettenpausen deswegen verbieten. Also das sind Sachen, die passieren einfach selten, und dann ist es eine Diskussion wert und man kann immer was verbessern und man sollte das auch öfters tun, als wir das im Snooker tun. Aber trotzdem, Kosten nutzen, ne, ist schon eine Abwägung, die man auch treffen muss. Und dafür spielt mir Dylan Emery nicht oft genug solche Bälle, sondern ja, zum Glück auch eben Centuries in einem sehr schönen Match gegen Judd Trump eigentlich.
Dass Judd Trump, wie gesagt, mit 4-2 für sich entscheiden konnte, steht damit in der nächsten Runde. Genauso wie Wang Xingbo, der 4-1 gegen Patrick Whelan gewonnen hatte. Whelan hatte Mark Allen ersetzt im Draw, der, hatten wir auch schon erwähnt, wieder aus persönlichen Gründen nicht dabei ist. Guter Beginn für Patrick Whelan, danach aber leichte Netzwerkprobleme gehabt und deswegen mit 1-4 verloren. 4-2 gewann Xiao Guodong gegen Jiang Jun. Da könnte man erwähnen, dass Jiang Jun den 4. Frame nach 2 Snookern noch geholt hat. Gebracht hat sie ihm am Ende nichts, verloren hat er trotzdem, aber schönes, unterhaltsames Match. Und dann ging es ein bisschen in die Decider-Riege rein, denn während am Nachmittag und auch zu Beginn des Abends dann doch schnelle Matches und auch sehr teilweise schnell entschiedene Matches der Fall waren, gab es am Abend 3 Decider in sehr unterhaltsamen Duellen. Chris Bakelin gewann 4-3 gegen Luca Brecel. Und das, obwohl Luca schon mit 3-1 geführt hat. Das sind so Matches, die tun weh, gerade wenn man, also Niederlagen, die tun weh, gerade wenn man eh schon ein bisschen Formprobleme hat und vor allem Konstanzprobleme und auch so ein bisschen mit seiner Ranglistenposition zu kämpfen hat.
Ja, das ist schon traurig, welche Nummer da so hinter dem Luca Brecel langsam steht, ne? Aber es tut auch richtig gut, wie der Chris Wakelin dann doch so ein Match einfach gewinnt. Der hat sich so stabilisiert, oder? Da vorne in der Weltspitze. Und da redet man, glaube ich, zu selten drüber. Weil wir oft ja die Diskussion haben, oh, kommen Leute nach, kommen sie nicht nach. Ich meine, der Chris Wakelin, der ist doch jetzt da. Chris Wakelin ist da, unter den Top-Leuten, und der gewinnt solche Matches jetzt. Und das freut mich einfach riesig.
Weiter ging es mit John Higgins, der gewann 4-1 gegen Hossein Wafai. Auch ein 4-1 gab es für Pan Yong Shu gegen Neil Robertson.
Was?
Neil Robertson hat ein Century gespielt und sich ansonsten entschlossen, sich weitgehend rauszuhalten aus diesem Match.
Typisch, ne? Und Pan Yong Shu hat da wirklich direkt zugeschlagen. Also das ist schon nice. Wirklich interessanter Tag für Neil Robertson und für Mark Williams eigentlich, ja? Also keine Ahnung, was da los war. War ja auch schon nach Mitternacht deutscher Zeit und es wurde sehr, sehr spät dann auch für die anderen beiden Matches, die dann am Schluss noch liefen. Ne? Also nach Mitternacht britischer Zeit hat dann noch Ashley Carty mit 4-3 gegen CJ Hui gewonnen, was auch an sich eine Überraschung ist. Hallo, Freunde der Sonne, Ashley Carty. Das ist ja wieder überhaupt nicht jemand, der normalerweise solche Matches gewinnt, aber CJ Hui ist einfach so angreifbar geworden in letzter Zeit, dass man den eigentlich rausnehmen muss aus so Tipps, wer das Turnier gewinnen wird, weil dem passieren solche Matches irgendwie sehr, sehr oft. Und dann das andere Match von Mark Selby gegen David Lilly. 4-3? Was denn da los? David Lilly, 3 Frames gegen Mark Selby, es geht in den Entscheidungsframe, den der David Lilly auch noch mit der 83 erzwungen hat und dann Mark Selby so mit der Rahmenvariante und er fängt den ersten Frame an mit einer 132. Mensch, war die schön, damit die Leute, die noch so sich einen Frame gönnen wollten vorm Schlafen gehen, ja, die haben dann das mitgenommen und die, die bis zum bitteren Ende durchgehalten haben, weil zwischenzeitlich war dieses Match auch alles andere als schön, die haben dann am Schluss nochmal eine 126 von Mark Selby im Entscheidungsframe bekommen, wo man auch das Gefühl hatte, also das ist natürlich immer so ein bisschen die romantisierte Vorstellung, aber so, nee, der hatte jetzt auch keine Lust mehr. Der wollte das jetzt hier noch schnell und schön zu Ende spielen, ohne dass der David Lilly noch um 16 Snooker spielt und hat deswegen den Tisch möglichst leer gemacht und dann doch noch gewonnen. Aber ja, das war das letzte Match gestern, / heute. Wahnsinn.
Ja, beides weit nach Mitternacht, auch britischer Zeit. Ashley Carty auch nach 1-3 Rückstand gewonnen, genauso wie Chris Wakenin gegen Luca Brissell. Und heute geht's weiter bei den British Open mit Tag 2, dann mit der eigentlichen, also mit der eigentlichen ersten Runde. Jetzt sind wir ja durch die Heldover-Matches durch. Und bei mir öffnet sich hier der Kalender nicht. Dann machen wir es eben über die WST-Seite. Jackson Paige wird jetzt unter anderem direkt um 11 dabei sein gegen Jimmy Robertson. Jack Jones, der ja bei der Championship League seinen ersten Titel geholt hat, spielt gegen Anthony McGill. Dann geht es direkt danach weiter. Wuhan-Sieger Changbing Yu wird da im Einsatz sein. Genau wie Lü Hao-Tian, der gegen Xiao Guodong dann spielen wird. Und da direkt danach gibt es dann Zhang Anda, unter anderem gegen Chris Wakelin. Sehr interessantes Match. Das könnte ein Weilchen dauern, wenn ich das gerade so richtig sehe. Beides ja durchaus Spieler, die auch ein bisschen taktieren können. Dann Wu Yisa gegen Karen Wilson am Nachmittag. Was für ein Line-Up. Könnte auch ein WM-Finale sein. Wirklich richtig tolle Duelle heute. Und in der Abendsession gibt es dann O'Sullivan gegen Ding. Aber Jean O'Sullivan gegen Ding Junhui. Und dann auch sowas wie Elliot Slesser gegen Jamie Clark. Ali Carter gegen Thanawat Thirapong Pai Boon heute unter anderem dann noch. Also wirklich sehr unterhaltsame Duelle. Und wir werden die ganzen dann natürlich auch die nächsten Tage hier zusammenfassen. Heute und morgen gibt's die erste Hauptrunde der British Open. Und danach wird wieder frisch, fein, neu ausgelost. Und wir sind dann hier bei Total Clemens auch wieder da. Bis dahin. Kathi und Chris sagen Tschüss.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.